Die Offenbarung, ein Buch mit 7 Siegeln, das endet mit »Ich mache alles neu«. Wie es dahin kommt und was alles auf dem Weg dahin passieren kann, dazu mehr in dieser Predigtreihe.
Das komplette Thema lautet, was Jesus, der Herr seiner Gemeinde in Smyrna, mitteilt. Es ist ja eine Predigtreihe, die ich angefangen habe. Draußen liegen diese Zettel. Die Reihe geht nämlich nicht nur hier, weil ich ja hier und in Haltern bin, ist abwechselnd mal eine Predigt dran. Die letzte habe ich in Haltern gehalten. Und wer sie aber alle hören möchte oder nochmal was nachhören möchte, hier sind die ganzen Termine und auch der Link, wo man die bekommen kann, um sie nochmal anzuhören. Die erste hatte ich hier gehalten, die Offenbarung, ein gigantisches Puzzle. Und den Spoiler-Alarm gibt es auch schon, weil die Jahreslosungspredigt eigentlich die letzte aus dieser Reihe ist. Aber dazwischen kommen jetzt ein paar andere und heute kommt das zweite Sendschreiben. Das erste war, habe ich letzten Sonntag in Haltern gehalten und heute das zweite an die Gemeinde in Smyrna. Wir leben in einer spannenden Zeit, in der sich scheinbar alles ändert. Ihr habt sicher mitbekommen, die Städte schmücken sich zu Ramadan. Ich war in Gelsenkirchen vertretungsweise zu einer Predigt, da sagte mir einer, in der Grundschule, wo ich hier groß geworden bin, ist jetzt ein Ausländeranteil von 75%. Christliche Traditionen lösen sich auf, Winterfest statt Weihnachtsfest und wie heißt so schön, Jahresendzeitfigur mit Flügel statt Engel. Und auf der anderen Seite erschrecke ich immer wieder darüber, füllt die Kirche ihre Gottlosigkeit, wo Gott nicht mehr drin ist, mit Yoga-Gottesdiensten, Queer, Table Dance, Harry Potter, Zauber-Gottesdiensten. Es kam, glaube ich, noch einer dazu, ich habe nicht mehr mitnotiert. Das alles empfinde ich so als etwas Antigöttliches an heiliger Stätte, wo eigentlich der lebendige Gott geehrt, gefeiert und kennengelernt werden sollte. Aber gleichzeitig scheint auch sich eine Neugier an der Bibel zu entwickeln und da zu sein, wo Menschen sich dafür interessieren. Ich habe gestern den vierten Abend gehabt mit einem Online-Bibelkurs mit Frauen, die eigentlich aus einem Esoterikforum kommen und total an der Bibel interessiert sind. Die sind richtig interessiert, es macht richtig Spaß. Auch das passiert in unserer Zeit. Aber wir in dieser Zeit, in der wir leben, laden unverdrossen zu Jesus Christus, dem Heiland der Welt, ein. Und das war genauso, wie es die ersten Gemeinden auch schon taten. Und da finde ich es besonders spannend, gerade bei den Sendschreiben, also bei den Briefen, die Jesus selber an die Gemeinden geschrieben hat, was wir dort lesend entdecken können. Wir können sehen und gucken, wie die Gemeinden es gelebt haben, wie Jesus es beurteilt hat. Und da denke ich auch Rückschlüsse immer wieder auch für uns daraus ziehen. Und so sehen wir uns heute die Gemeinde in Smyrna an. Elisabeth hat schon gesagt, heute heißt es Izmir, die Stadt. Ein paar Bilder zur Lage. Kleinasien, ihr seht die Gemeinden an die Sendschreiben. Die Sendschreiben gingen, sind mit einem Stern markiert. Eingekreist ist heute Smyrna. Smyrna war damals, eigentlich heute auch wieder, eine blühende Handelsstadt. Ähnlich bedeutend wie damals auch Ephesus. Sie galt als eine der schönsten Städte. Und das ist jetzt besonders interessant, eine total blühende große Stadt. Und gleichzeitig werden wir lesen von einem ganz starken Kontrast einer jämmerlich kleinen Gemeinde. Unterdrückten Gemeinde. Der Name der Stadt bedeutet Myrrhe. Myrrhe wurde wegen seiner Eigenschaft des Konservierens hauptsächlich zum Einbalsamieren von Toten benutzt. Viele dieser Städte aus den Sendschreiben sind von der Landkarte verschwunden. Smyrna gibt es heute noch, heißt heute Izmir. Ist eine türkische Metropole an der Ägäisküste. Izmir wird auch als die Perle der Ägäis bezeichnet. Hat heute den zweitgrößten Hafen des Landes. Bis 1922 war Izmir hauptsächlich von Türken, Griechen und Armeniern bewohnt. Im Osmanischen Reich nannten die Türken die Stadt Gavur Izmir, ungläubiges Smyrna, weil dort Nicht-Muslime die Mehrheit bildeten. Die Christen stellten damals etwa die Hälfte der Bevölkerung. Heute sind die Christen eine winzige Minderheit, 0,15%, sagt man davon zwei Drittel katholisch. Izmir selbst ist aktuell die drittgrößte Stadt der Türkei mit ca. 4,5 Millionen Einwohnern. Aber was war sie damals? Zur Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde. Ein kurzer Abriss, weil die Geschichte auch wieder im Blick auf die Sendscheiben einfach interessant ist. Smyrna wurde 3000 vor Christus gegründet, 630 vor Christus zerstört und 3 Kilometer südwestlich neu aufgebaut. Bei der römischen Eroberung wurde sie stark beschädigt und später durch 2 Erdbeben 178, 180 vor Christus fast zerstört, aber wieder neu aufgebaut. Entschuldigung, nach Christus muss es heißen. 20 Jahre vor dem Erdbeben, etwa 156 nach Christus, starb dort unter anderem Bischof Polycarp während einer blutigen Christenverfolgung. Und am Ende der Predigt werden wir etwas von diesem Polycarp, so eine Art Hörspiel von 4 Leuten, noch vorgelesen bekommen. Smyrna gehörte ab 395 zum Byzantinischen Reich und war damit christlich geprägt. 1424 wurde es von den Türken erobert und muslimisch das sogenannte Osmanische Reich. 1919 wurde Griechenland besetzt, und 1922 von den Türken zurückerobert. Nachdem 1922 die Türken Smyrna zurückerobert hatten, brach im christlichen Viertel ein von den Türken gelegtes Feuer aus und vernichtete einen großen Teil der Stadt, so berichteten es griechische Augenzeugen. Durch diese Brandstiftung verloren 25.000 Zivilisten ihr Leben und etwa 200.000 Menschen ihre Heimat. Christen, die nicht geflohen waren, wurden danach umgebracht. Smyrna ist seit dem Sendschreiben ein Ort, an dem es immer wieder brutale Christenverfolgung gegeben hat. Besonders das Zeugnis Polycarp wird uns nachher noch einen Einblick geben, was Jesus seiner Gemeinde dort vorausgesagt hat. Was sagt Jesus zu dieser Gemeinde? Ich lese jetzt den Text aus Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Das spricht der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig wurde. Ich weiß deine Drangsal und Armut, aber reich bist du. Und die Lästerung derer, die sich selbst Juden nennen und es nicht sind, vielmehr sind sie Satans Synagoge. Fürchte dich nicht, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod, ich werde dir den Kranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, wird sicher nichts erleiden vom zweiten Tod. Auch dieses Sendschreiben, dieser Brief beginnt und dem Engel der Gemeinde schreibe. Im Griechischen steht das Wort Angelo. Es kann übersetzt werden mit Abgesandter, Bote, Engel, Schutzengel. Die Frage ist immer, was hier gemeint ist, aber ich denke, dass in diesen Sendschreiben das einfach ein Bild ist für den Gemeindeleiter oder für die Leitung dort, zu sagen, das ist ein Brief an die ganze Gemeinde. Denn rückblickend auf die erste Predigt, wo wir gesehen haben, dass um den Thron herum die 7 Leuchter waren, die 7 Sterne von den Gemeinden, dass sie dort um Jesus eben abgebildet sind und an diese Leitung, an diese Gemeinden, an diese Briefe gehen. Die spannende Frage ist, wer spricht diese Gemeinden an? Da spricht der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig wurde. Und das ist das, was so ganz faszinierend eigentlich daran ist, dass wir in diesen Briefen mal Originalton von Jesus haben, was er an seine Gemeinden damals geschrieben hat. Er hat Johannes den Auftrag gegeben, schreibe. Und dann hat ihm gesagt, was er schreiben soll. Und der hier das sagt und an diese Gemeinden spricht, das ist der Auferstandene. Jesus, der alles geschafft hat. Gekreuzigt, gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren. Und der wiederkommen wird, um diese Welt einmal zu richten, dann weltweit universell für Gerechtigkeit zu sorgen. Er spricht hier, der den Tod besiegt hat, der Triumphator des Lebens. Der spricht hier und der schreibt hier. Der weiß, wie es geht, der alles hinter sich hat, der genau weiß, wie man durchkommt. Und Jesus spricht diese Verfolgte, diese dem Tod ausgelieferte Gemeinde, darum als der Auferstandene, der Lebendige an. Dort, wo keine Hoffnung ist, wo die Verfolgung groß ist, wo die Not groß ist, spricht nun der, der alles überwunden hat. Aber was hat die Gemeinde davon? Wirkt das nicht vielleicht gerade im Gegensatz wie leere Worte? Was nützen die Worte des Siegers, wo das ganze Umfeld Tod und Folter ist und die Menschen das auch noch feiern, dass man so mit uns ihnen umgeht? Ich glaube, solche Gedanken können wir nur theoretisch uns machen in unserem ganz anderen Umfeld, in dem wir leben. Ich glaube, solche Gedanken hat man nur, wenn man in der Sicherheit ist und sich fragt, wie kann man das aushalten? Wenn ich da an die Berichte denke von unseren verfolgten Geschwistern, und ihr kennt sie ja auch zum großen Teil, wenn Open Doors berichtet, dann ist ganz oft die Bitte, betet für uns, dass unser Zeugnis vollmächtig ist. Nicht, dass wir das alles loswerden, das auch, aber an erster Stelle, dass Menschen dadurch zu Jesus finden. Ganz anderer Akzent. Und dann denke ich an das, was Jesus auch sagte, wenn solche Situationen, solche Momente kommen. Matthäus 10, 19. Wenn man euch vor Gericht stellt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden und was ihr sagen sollt. Denn wenn es so weit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Das ist eine Verheißung, die Jesus gegeben hat, gerade für solche Situationen. Und das zu erleben, glaube ich, ist auch was Besonderes. Vielleicht habt ihr es manchmal schon im ganz Kleinen schon erlebt. Da kommen die Menschen über den Glauben ins Gespräch. Und hinterher sagt er, ey, was habe ich dem eigentlich gerade gesagt? Wo kam das her? Das hatte ich mir noch nicht überlegt. Manchmal hat man in solchen Situationen schon, dass Gott uns Worte gibt, Antworten gibt, die wir so nicht parat gehabt hätten. Und so ähnlich stelle ich mir das noch in viel größerem Umfang vor, dass das die Gemeinde in der Verfolgung erlebt. Und wenn ich diese Verheißung vor Augen habe, dann klingt das schon irgendwie anders. Dann hören wir den, der alles überwunden hat, seinen Leuten liebevoll zurufen, hey, ihr habt's bald geschafft. Denn wer in Jesus stirbt, der hat sein Ziel erreicht. Da ist der Lebenslauf vollendet. Er ist angekommen, er ist zu Hause. Wer dieses Leben in Jesus beendet, wacht in den Armen Gottes auf, von dem es auch in der Offenbarung heißt, er wird alle Tränen abwischen und dann ist man zu Hause. Es war damals, glaube ich, für die Christen auch eine Zeit, die können wir uns gar nicht nachvollziehen. Roland Werner hat in einem Podcast über die Zeit damals etwas mehr erzählt, wo die Christen richtig, ja, irgendwie auch für sie als eine Ermutigung war und ein Stolz war, wenn sie für Jesus leiden und sterben konnten. Ich kann das gefühlsmäßig nicht nachvollziehen, aber ich komme auch aus dem Wohlstand, aus dem, dass ich das gar nicht kenne. Aber das muss völlig anders sein, wenn das Umfeld anders ist. Aber Jesus ist nicht anders. Jesus ist derselbe und Jesus trägt durch. Und so spricht Jesus hier die leidende Gemeinde vom Ziel her an. Dort, wo es hingeht, dort, wo es aufhört. Er hat die Mission Erde erfolgreich abgeschlossen. Er ist der Sieger, der die Welt überwunden hat. Und hier spricht er, ich bin es. Ich bin es, ich bin bei euch auch in dieser Lage. Und er gibt sich als Jesus Christus, als der Herr seiner Gemeinde zu erkennen. In diesem Zusammenhang ist auch eine interessante Beobachtung, dass Jesus die Gemeinde mit einer ganz anderen Eigenschaft von sich immer wieder anspricht. Ich habe sie mal aufgelistet. In Ephesus, die vorige Predigt, die ihr jetzt noch nicht kennt wahrscheinlich, spricht er die Gemeinde an als der Mittelpunkt der Gemeinden. Die verfolgte Gemeinde in Smyrna als der Überwinder. In Pergamon als der, der das zweischneidige Schwert trägt. In Thyatira, dessen Augen wie Feuerflammen sind. In Sardes, der die Sterne, der die Boten, die Menschen in seiner Hand hält. In Philadelphia, der den Schlüssel zum Heil hat. Und in Laodicea, der die Erfüllung aller Zusagen ist. Jesus spricht die Gemeinde immer an, sagt, das bin ich. Und so begegne ich euch, was in ihrer Situation dran ist. Das finde ich auch ganz spannend und das dürfen wir und sollen wir uns auch bewusst machen. Jesus begegnet seinen Leuten genauso, wie sie es am nötigsten haben. Wie sie ihn am besten erfahren, verstehen können und wo sie seine Gegenwart am dringendsten brauchen. Und das ist etwas, was wir auch erleben dürfen. Und Not lehrt beten, sagt man so schön. Man erleben Gott am meisten ja dann, wenn es uns nicht gut geht. Wir merken, ich muss mal wieder beten. Ganz blöder Satz, aber es ist oft so. Dass man nicht aus der ständigen Beziehung mit Jesus heraus lebt, sagt dann, wenn es richtig übel ist, dann fange ich an zu beten. Aber Jesus ist immer da, möchte immer uns nahe sein. Und aber in den Notzeiten können wir ihn ganz persönlich auch viel näher erleben, weil wir seine Nähe suchen, nicht weil er dann anders ist, aber dann suchen wir seine Nähe. Jesus, der Auferstandene, begegnet auch jedem von uns. Und das auch wie unterschiedlich an die Gemeinden hier immer individuell. Du kannst nicht sagen, ich habe Jesus so erlebt, du wirst ihn genauso erleben. Doch du wirst ihn auch erleben, aber auch da, wo du es brauchst, auf deine Art, wo du drin bist, in deinem Leben stehst. Und du wirst ihn immer konkret erleben und du wirst ihn immer so erleben, dass du erkennen kannst, dass er es ist. Wir sind noch, das spricht der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig wurde. Und so begegnet Jesus einer Gemeinde hier in Smyrna als der Überwinder, als der, und das ist die Botschaft, die er dieser Gemeinde weitergeben möchte, bei dem der Tod seinen Schrecken verlieren muss. Er hat den Tod besiegt. Der Tod hat seinen Schrecken verloren. Das Leben mit Jesus hat nichts mehr mit dem Tod zu tun. Ja, der Körper stirbt, aber es ist ein Umzug in die Ewigkeit Gottes, wenn man zu Jesus gehört. Mit dieser Zusage beginnt und endet dieser Brief, weil Tod und Leben das Thema von Smyrna ist. Und Jesus weiß das. Jesus weiß genau, was in seiner Gemeinde abgeht. Ich weiß deine Drangsal und Armut. Manchmal sagen wir diesen Satz, wenn der wüsste, was bei mir gerade los ist. Wisst ihr, Jesus weiß, was bei dir gerade los ist. Er weiß es. Und er will dir nahe sein. Er möchte dir da begegnen, wo deine Not auch ist. Und er versteht auch die Drangsal. Er ist eben nicht der weit entfernte Gott, den ich erstmal laut rufen muss. Vielleicht kennen manche von euch, erinnern sich an die Geschichte von Elia mit den Baalspriestern, wo sie so ein Wettgebet machen, welcher Gott Feuer vom Himmel schenkt. Und dann fordert Elia die Baalspriester auf, ihr müsst lauter rufen, vielleicht schläft euer Gott. Und es kommt kein Feuer. Und Elia betet einmal, hat vorher noch Wasser über den Altar gekippt. Und dann betet er einmal und dann kommt ein Feuer vom Himmel und verzehrt alles. Unser Gott ist nicht der weit entfernte Gott, den ich erst laut rufen muss. Ich habe manchmal das Gefühl, ja, manchmal muss ich länger warten, als ich es gerne möchte. Ja, stimmt alles. Aber immer wieder entdecke ich, wie es im Psalm 139 heißt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Er ist der nahe Gott. Diese Wahrheit gilt auch in Smyrna und gerade in dieser Drangsal. Und wenn man hier Drangsal hört, dann ist das nicht so ein bisschen trübe, depressive Verstimmung, sondern hier ich habe heute mal so ein Depri-Tag, ist alles schiefgelaufen, sondern hier ist ein absoluter Druck da, ein Druck durch Verfolgung. Wenn ich erwischt werde, dass ich Bibel lese, lande ich im Gefängnis. Da geht es nicht um verspottet werden, weil man die Bibel liest. Ist ja schon interessant, wie Menschen reagieren, die es nicht kennen. Am Freitag war in Haltern der erste Jugendtreff. Und nach dieser Woche mit der Bibelschule Prager waren auch zwei aus dem Ort da, zwei Mädchen aus dem Ort da. Und da fangen wir an mit dem Abendessen und dann hat die Tascha gebetet und dann haben die so ein bisschen getuschelt, groß geguckt. Ja klar, das kennt man nicht. Beten, da tuschelt man. Aber wir sind dafür da, dass Menschen erleben, wie Jesus ist. Und Verfolgung ist nicht tuscheln, Verfolgung ist, wenn ich beim Beten erwischt werde, dann werde ich verklagt. Dann kann ich ins Gefängnis kommen, dann kann ich sogar umgebracht werden. Drangsal steht nicht für ein bisschen komisch angemacht werden, sondern für heftiges, schmerzhaftes Leiden bis zum Tod hin. Jesus sagt, ich weiß das. Ich weiß, wie es dir geht. Dieser Druck war in Smyrna besonders groß und besonders hart. Ob man mit oder ohne Jesus lebte, hatte extreme Folgen. Für Menschen ohne Christus war Smyrna diese total super Stadt, das pulsierende Leben, wirtschaftlich ging etliches ab, man konnte sich alles Mögliche leisten, Lifestyle würde man heute sagen, man konnte sein Vermögen zur Schau stellen, so richtig Luxus pur. Ja, wer da mitmachen kann, ist schon cool. Aber wenn man zu Christus gehörte, zu dieser kleinen Gemeinde, dieser riesigen Stadt, dann war man nicht mehr, ja, so schön systemrelevant. Dann wurde man ausgegrenzt, verfolgt, die man gerade Lust hatte. Man durfte nicht und konnte nicht am Leben, an dem Lifestyle der Gesellschaft mitmachen, weil man Jesus lieb hatte, weil die Bibel einem wichtig war, weil Gottes Wort einem wichtig war. Für die Gesellschaft waren die Christen nur die dummen Außenseiter, die ja selbst schuld waren, weil sie sich an diesen Jesus glaubten und ihre eigenen Werte hatten. Sie hätten ja mitmachen können. Dieser gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit tritt hier der Auferstandene entgegen. Und Jesus sagt, ich sehe euch aber völlig anders. Und jetzt sagt Jesus, aber reich bist du. Ich weiß deine Drangsal und Armut, aber reich bist du. Warum reich? Wer das Leben hat, Jesus sagt, ich gebe euch ein Leben im Überfluss. Ein Leben ohne Mangel. Und dass diesen Überfluss, diesen Mangel bezieht sich nicht unbedingt auf wirtschaftliche und sonstige weltliche Werte, sondern sie bezieht sich auf etwas, was unserem Leben Sinn gibt. Auf die Frage nach der, auf die Antwort auf die Frage, woher ich komme, wohin ich gehe. Was kommt einmal? Ich habe die Woche von Markus Voss, heißt er, angefangen, ein Buch zu lesen, in dem er so seinen Lebensweg beschreibt, hat Theologie studiert, ist dabei fast vom Glauben abgekommen, hat dann Karriere gemacht als Investmentberater und hat am Schluss jetzt ein Buch rausgegeben, kann man online umsonst haben, sonst kann man es auch kaufen, wo er seine ganzen Geheimnisse preisgibt, wie man auch als Christ mit Geld umgehen kann. Und er sagte dann, es geht nicht um Geld. Geld macht vieles einfacher, aber es gibt keinen Lebenssinn, keine Lebenserfüllung. Und Jesus sagt, du bist reich, weil du mich hast. Du bist reich, weil du weißt, woher du kommst, weil du weißt, wer dein Gott ist, der dich gemacht hat. Jesus sagt, du bist reich, wo du den Eindruck hast, du bist klein, hast nichts zu sagen, bist von allen nur verachtet. Und Jesus sagt, ich weiß das. Ich weiß deine Werke, ich kenne dich. Und wenn Jesus sagt, ich weiß das, dann gilt das auch für die äußerlichen Qualen, die sie erleiden mussten. Wie gesagt, ich weiß das, dann ist das nicht einer, wenn ich jetzt sagen müsste, ich weiß, wie das ist, wenn man Kinder kriegt. Ich war viermal dabei, ich weiß, wie es geht. Jede Frau wird sagen, du spinnst, und zu Recht. Ich weiß es nicht. Ich kann es beobachten, ich kann sehen, was bei rauskommt. Aber ich habe es nicht gemacht. Jesus hat es gemacht, Jesus hat gelitten, Jesus ist verspottet worden, Jesus ist misshandelt worden. Bis zum letzten Dornenkrone draufgedrückt, dass das Blut spritzte. Karfreitag erinnern wir uns wieder dran. Er ist verspottet worden, noch als er am Kreuz hing. Hilf dir doch. Er hätte sich helfen können. Er hat das erlebt, was das heißt, umgebracht zu werden. Dass alle sich über ihn lustig dabei noch machten. Als der sogenannte König der Juden vorgeführt zu werden. Als ein König, der sich keine Diener leisten kann. Jeder durfte sich über sein Leiden lustig machen. Und dieser Jesus spricht zu seiner Gemeinde, die im Leiden ist, ich weiß. Ich weiß, wo du durchgehst. Aber du bist reich. Weil du nicht an den Werten dieser Welt hängst, sondern weil du zu mir gehörst, weil du in der Gemeinschaft mit Gott deine Zuhause gefunden hast. Für uns sind die Stichworte Drangsal, Armut in der Form vielleicht noch fremd. Lästerung kennen wir. Aber wir lernen, glaube ich, das andere auch so nach und nach kennen und es wird näher kommen. Wie gut ihr das beobachtet habt und mitbekommt, weiß ich nicht, aber es gibt immer mehr auch Gemeindehäuser, die verschmiert werden, die eingeschlagen werden, wenn Leuten das nicht passt, dass dort biblische Werte weitergegeben werden. Wir sind noch weit davon entfernt. Aber es ist nicht selbstverständlich mehr, dass das, was unsere christliche Kultur prägte, allgemeingültig ist. Es könnte bald anders aussehen. Und gerade was wir erleben, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich empfinde es schon stückweise als eine Art Islamisierung hier. Der Krachschwarz ist auch ein bisschen friedlicher. Aber wenn man in die Städte geht, da sieht das anders aus. Ich war einmal gegen 22 Uhr auf einer kurzen Pause bei einem Burger King in Köln. Da habe ich keinen Deutschen gesehen. Da ging es ganz anders ab. Hat jetzt mit Nationalität nichts zu tun. Ich will auch nicht sagen, dass das Aussehen da schlecht sind. Bitte nicht falsch verstehen. Die sind liebe Menschen, die wir auch lieben sollen. Aber so sehr unsere Gesellschaft den Wert der biblischen Botschaft vernachlässigt hat und sagt, mit diesem Gott kann ich nichts mehr anfangen, umso stärker wird das Widergöttliche. Und es hat viele Formen. Eine davon, denke ich schon, die Islamisierung. Dass an Schulen, ich weiß nicht, ob es verboten wurde direkt, aber zumindest nahegelegt, dass in der Fastenzeit doch mal bitte auch die Christen nichts essen sollten. Ja? Ja.
Frauen sollen ihre Tücher ablegen.
Das sind Sachen, wo man merkt, es könnte anders kommen. Wir sind vielleicht nicht ganz so weit mehr weg davon. Aber wisst ihr, auch dafür gilt, was Jesus hier sagt. Ich kenne mich aus damit. Ich weiß, wie das geht. Ich habe es durchlebt. Und ich finde das so schön und so ermutigend, dass wir einen Gott haben, der nicht nur vom Himmel aus irgendwo sagt, komm halt mal durch, wenn du bei mir bist, wird alles gut, so heile, heile Gänschen. Der sagt, nee, ich habe es ja selbst durchgelebt, ich habe es selbst durchgelitten, ich weiß, wie es dir geht. Dazu kam, dass dieser Angriff auf Smyrna, und ist jetzt noch heftiger, nicht unbedingt nur von außen kam. Ich weiß, die Lästerung derer, heißt es hier, von denen Jesus ja schreibt, die sich selbst Juden, also Gläubige nennen, und es nicht sind, vielmehr sind sie Satans Synagoge. Sagt, die tun so, als wären sie fromm, aber eigentlich gehören sie zum Teufel. Klare Worte, harte Worte. Und Jesus spricht die Situation Smyrna konkret an und er kennt auch die wahren Ursachen. Ja, Jesus hat in seiner Endzeitrede selbst vorausgesagt, dass Kinder ihre Eltern, Eltern ihre Kinder anzeigen, verraten werden und sogar einander verfolgen können. Und die gleiche Richtung scheint es hier in Smyrna gegangen zu sein. Und so deutlich, dass manchmal die größere Gefahr auch für den Glauben nicht unbedingt nur von außen, sondern von innen kommt. Wenn Menschen so tun, als ob sie bei Jesus wären, als ob die Bibel ihnen wichtig ist, aber doch nicht glauben. Denn die Lästerung in Smyrna kam nicht zuerst vom Staat, die Verfolgung schon. Das, was Verfolgung war, ja, aber hier bei der Lästerung nicht. Man kann so sagen, der fiese, weil geistliche Angriff kam von den mutmaßlichen Glaubensgeschwistern. Und Jesus begründet hier den Begriff Synagoge des Satans. Synagoge steht ja für Tempel, für Gemeinde, dort, wo Gott angebetet werden sollte. Synagoge Satans meint, dass außen noch Gott draufsteht, innen aber nichts mehr zu sagen hat. Und das entdecke ich in vielen Gemeinden heute auch. Zunehmend. Dass Gott noch draufsteht, aber innen drinne er keine Rolle mehr spielt. Das finde ich schlimm, weil wenn wir als Gemeinden das nicht mehr weitergeben, wo sonst die Menschen noch erfahren? Für die Juden ist es bis heute schwierig, Jesus als ihren Messias anzuerkennen. Von Paulus kennen wir das schon, dass die Juden darum ihre Glaubensgeschwister dem Staat auslieferten, sobald sie an Jesus glaubten. Paulus selbst musste mehrmals fliehen, weil Fromme ihn so anschwärzten. Und am schwersten sind diese Angriffe dann zu ertragen, wenn sie aus dem vertrauten eigenen Umfeld kommen. Und wie weit es in Smyrna ging und wie brutal es dort ablief, werden wir gleich noch am Beispiel des Polycarp einen kleinen Einblick gewinnen. Aber im Blick auf Smyrna möchte Jesus uns auch bewusst machen, er ist der Herr der Gemeinde. Und das ist unser Wunsch, unser Anliegen, dass Jesus der Herr unserer Gemeinde ist und bleibt. Dass wir darauf Wert legen und darauf achten wollen. Und dann gilt auch uns, dass Jesus uns darauf vorbereiten möchte, dass wir aufpassen, wo der Druck herkommt und dass er auch aus den eigenen Reihen kommen kann. Dort, wo man Wort Gottes nicht mal als Wort Gottes stehen lässt, sondern sagt, Wort Gottes ist nur da, wo ich es nachvollziehen kann, wo ich es leben kann. Dort, wo ich sage, ich sage der Bibel, was sie mir sagen kann, und nicht die Bibel sagt mir, wie ich es sehen soll. Als Myrna sehen und lesen wir von den Kosten des Jesus-Treuseins. Und dann stellt sich die Frage, sind wir bereit, diese Kosten zu bezahlen? Und da möchte Jesus Mut machen für alle, die in solch einer Situation sind. Fürchte dich nicht, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod, und ich werde dir den Kranz des Lebens geben. Jesus benannte die Kosten der Nachfolge schon einige Jahre früher, als er sagte, Matthäus 24, können wir es nachlesen, dann werdet ihr gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr zu mir gehört. Manche werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten. Hat Jesus vorausgesagt, nicht um uns Angst zu machen, sondern um uns deutlich zu machen, dass wir heute noch, wo wir diese Drangsal nicht haben, den Mund aufmachen, bekennen, wer der Herr ist, den Menschen sagen, wo es Heil gibt, wo es uns eben noch nicht an den Kragen geht, damit wir es nicht vielleicht morgen bereuen müssen, wo das Jesus zu Jesus stehen nicht mehr ganz so einfach wird. Die 10 Tage, die er hier nennt, denke ich, sind eine symbolische Zahl, die eins deutlich macht, es ist begrenzt. Die Drangsal geht nicht ins Uferlose. Und das sehe ich an vielen Stellen der Bibel, dass Jesus sagt, ich überfordere euch nicht. Ich mache ein Ende, bevor ihr nicht mehr könnt. Das heißt, Jesus selbst steckt auch dem Teufel den Rahmen, er kann nicht machen, was er will. Und in diesem Leiden hat er selbst ein Auge auf seine Leute und sorgt dafür, dass sie es ertragen können. Und dass wir sicher sein dürfen, es wird ein Ende haben. Und gleichzeitig sagt Jesus, Treue lohnt sich. Dann gibt es den Kranz des Lebens. Was will ich mit so einem Lorbeerkranz? Dieser Kranz hat eine besondere Bedeutung. In der Gegend in Asien war er bekannt, dass er die Sieger bei großen sportlichen Events diese Siegeskränze verliehen bekam. Diesen Kranz bekam er als erster die Ziellinie überschreitet als das Symbol des Sieges. Der, der den Marathon durchgehalten hat. Der, der nicht aufgegeben hat, wer sich von nichts und niemand hat aus der Spur bringen lassen. Jesus bezeichnet diesen Siegeskranz hier als den Kranz des ewigen Lebens. Jesus sagt wörtlich, ich werde dir den Kranz des Lebens geben. Wer sein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, wird sicher nichts erleiden vom zweiten Tod. Und jetzt gibt es diesen Unterschied, dass diesen Kranz, den Jesus gibt, jeder bekommt, der ankommt, nicht nur der Erste. Nur jeder, der ankommt, bekommt ihn. Und das ist die Botschaft des Herrn der Gemeinde, der an seine Gemeinde in Smyrna schreibt, du bist auf dem richtigen Kurs, auch wenn es sich ganz mies anfühlt und gar nicht danach aussieht. Auch wenn in den Augen dieser Welt gar keine Rolle spielst. Ich weiß, was du getan hast, bleib dabei. Und wenn man den ganzen Sendschreiben als Ganzes nimmt, es gibt noch eine Gemeinde, die am Schluss nicht die Aufforderung bekommt, kehre um, sonst muss ich dir die Krone nehmen. Smyrna ist eine, wo Jesus sagt, bleib dabei, du bist auf dem richtigen Weg. Gottes Definition von Erfolg macht sich nicht an Zahlen deutlich, aber immer an seiner Treue oder an der Treue zu ihm. Wer ans Ende durchhält und bleibt oder beharrt, hat Jesus schon früher zu seinen Jüngern gesagt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wie ernst es Jesus mit diesen Briefen ist, erkennen wir den Satz, den er in allen Briefen am Ende nennt und sagt, wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre. Jesus möchte, dass wir diese Botschaft hören, damit wir leben. Und Jesus möchte, dass seine Gemeinde lebt. Menschen wie der Bischof Polycarp können uns Mut machen, wir sagen, wie soll das gehen, wie soll ich das überleben oder wie kann man sowas erleben, durchleben. Polycarp bedeutet der viel Fruchtbringende. Wahrscheinlich wurde er im Jahr 155 von den Römern hingerichtet. Er wird auch Zerstörer der heidnischen Götter genannt. Etwa 60 Jahre nachdem Jesus dieses Sendschreiben an seine Gemeinde in Smyrna durch Johannes zukommen ließ, schrieb Polycarp einen Brief, der bis heute erhalten ist. Er gilt auch als wichtiger historischer Beleg für die Geschichtsschreibung. Und aus diesem Brief heraus hören wir jetzt so eine Sprechmotette, so ein Hörspiel von vier Leuten, wie das damals war. Wie gesagt, aus diesem Brief. Kommt ihr bitte nach vorne, ist, glaube ich, besser vom Mikrofon her.
Die Gemeinde Gottes zu Smyrna, an die Gemeinde Gottes zu Philemon und an alle Gemeinden der Heiligen aller Orten. Erbarmung, Friede und die Liebe Gottes des Vaters und unseres Herrn Jesus Christus mögen euch in Fülle zuteil werden.
Wir schreiben euch, Brüder, über das, was sich zugetragen hat mit den Zeugen und besonders mit dem seligen Polycarp. Indem sie ihren Sinn auf Christi Gnade hinrichteten, verachteten sie die irdischen Martern, ertrugen auch, zu den wilden Tieren verurteilt, grässliche Qualen. Sie wurden über Muscheln gewälzt und auf allerlei andere Art misshandelt. Auf diese Weise wollte der Tyrann sie, wenn es möglich wäre, durch die lange Dauer der Peinigung zur Ableugnung bewegen. Vieles ersann der Teufel gegen sie, aber Gott sei Dank, gegen alle war er ohnmächtig.
Der bewunderungswürdige Polycarp aber erschrak nicht, als er davon hörte und wollte zunächst in der Stadt bleiben, aber die Mehrzahl beredete ihn zur Flucht. Da zog er sich auf ein Landgut zurück, das nahe bei der Stadt lag und hielt sich dort mit einigen wenigen auf, ohne Tag und Nacht etwas anderes zu tun, als zu beten für alle Menschen und für die Gemeinden der ganzen Welt, wie er es gewohnt war. Und als er so betete, hatte er 3 Tage vor seiner Gefangennahme ein Gesicht. Er sah sein Kopfkissen vom Feuer ergriffen. Da wandte er sich an seine Umgebung und sprach prophetisch:
Ich muss lebendig verbrannt werden.
Da man die Nachforschungen nach ihm eifrig fortsetzte, flüchtete er sich in ein anderes Landhaus und sofort waren die, welche ihn suchten, ihm auf der Spur. Sie fanden Polycarp nicht, nahmen aber 2 seiner Sklaven gefangen, von denen einer unter Folter Polycarps Aufenthaltsort verriet.
Mit dem jungen Sklaven zogen nun an einem Rüsttage zur Stunde der Mahlzeit die Häscher mit einer Abteilung Reiterei in ihrer gewohnten Bewaffnung gegen ihn wie gegen einen Räuber los. Sie kamen zu später Stunde an und fanden ihn im oberen Stockwerk eines kleinen Hauses. Von dort hätte er wohl an eine andere Stelle fliehen können. Aber er wollte es nicht und sagte:
Der Wille Gottes geschehe.
Als er von ihrer Anwesenheit hörte, stieg er hinab und sprach mit ihnen. Sie aber waren betroffen über sein hohes Alter, seine Ruhe und darüber, dass sie sich eine solche Mühe gegeben hatten, einen so alten Mann aufzugreifen.
Sofort gab er Auftrag, ihnen zur selben Stunde Speise und Trank vorzusetzen, so viel sie wollten. Er bat sie aber auch, ihm noch eine Stunde zu ungestörtem Gebete zu gewahren. Als ihm diese zugestanden, betete er stehend, voll der Gnade Gottes, so dass er 2 Stunden lang nicht fertig werden konnte und dass die Häscher staunten, mehrere es auch bereuten, gegen einen so gottgefälligen Greis ausgezogen zu sein.
Endlich schloss er sein Gebet, in welchem er aller gedacht hatte, die er jemals kennengelernt hatte, kleiner und großer, berühmter und unberühmter und der ganzen Gemeinden auf dem weiten Erdengrund. Als nun die Zeit des Aufbruchs kam, setzte man ihn auf einen Esel und brachte ihn so zur Stadt. Es war an einem großen Sabbat.
Der Irenach Herodes und sein Vater Niketes kamen ihm entgegengefahren. Sie nahmen ihn zu sich auf den Wagen und suchten ihn, während sie neben ihm saßen, zu überreden mit den Worten: Was ist es denn Schlimmes, Herr Kaiser zu sagen, zu opfern und Ähnliches zu tun und so sein Leben zu retten? Anfangs gab er ihnen keine Antwort, da sie ihn aber nicht in Ruhe ließen, sagte er:
Ich bin nicht gewillt zu tun, was ihr mir ratet.
Als Polycarp in die Rennbahn eintrat, erscholl eine Stimme vom Himmel:
Mut, Polycarp, halte dich männlich.
Den Redenden sah niemand, die Stimme aber hörten alle, die von den Unsrigen anwesend waren.
Als er nun vorgeführt wurde, fragte ihn der Prokonsul, ob er Polycarp sei. Er bejahte das, worauf jener ihn bereden wollte, zu verleugnen und sagte:
Bedenke dein hohes Alter, schwüle beim Glücke des Kaisers. Geh in dich, sprich, weg mit den Gottlosen.
Polycarp aber schaute mit finsterer Miene über die ganze Masse der in der Rennbahn versammelten heidnischen Scharen hin, streckte die Hand gegen sie aus, seufzte, sah gen Himmel und sprach:
Weg mit den Gottlosen.
Schwöre und ich gebe dich frei, fluche Christo.
»86 Jahre diente ich ihm, und er hat mir nie ein Leid getan. Wie könnte ich meinen König und Erlöser lästern?«
»Schwüre beim Glücke des Kaisers!«
»Wenn du mir mit deinen Gedanken schmeichelst, ich würde, wie du es nennst, beim Glück des Kaisers schwören, und dich stellst, als wüsstest du nicht, wer ich bin, so höre mein freimütiges Bekenntnis.« Ich bin ein Christ. Willst du aber die Lehre des Christentums kennenlernen, so bestimme mir einen Termin zur Aussprache.
Ich habe wilde Tiere, denen werde ich dich vorwerfen lassen, wenn du nicht anderen Sinne bist.
Lass sie kommen, denn unmöglich ist uns die Bekehrung vom Besseren zum Schlimmeren. Ehrenvoll aber ist es, sich vom Schlechten zur Gerechtigkeit hinzuwenden.
Wenn du dir aus den Tieren nichts machst, lasse ich dich vom Feuer verzehren, sofern du deine Meinung nicht änderst.
Du drohst mir mit einem Feuer, das nur eine Stunde brennt und nach kurzem erlischt. Denn du kennst nicht das Feuer des zukünftigen Gerichtes und der ewigen Strafe, das auf die Gottlosen wartet. Doch was zögerst du? Hol herbei, was dir gefällt.
Während Polycarp dieses und noch anderes sprach, war er voll von Mut und Freude und sein Antlitz strahlte von Anmut, so dass er nicht nur nicht bestürzt über das ihm Angedrohte die Fassung verlor, sondern dass vielmehr der Prokonsul staunte. Dieser schickte seinen Herold und ließ mitten in der Rennbahn dreimal verkünden:
Polycarp hat sich als Christ bekannt. Polycarp hat sich als Christ bekannt. Polycarp hat sich als Christ bekannt.
Als der Herold das ausgerufen hatte, schrie die ganze Menge der Heiden und Juden, die in Smyrna wohnten, in unverhohlener Wut und mit lauter Stimme:
Dieser ist der Lehrer Asiens, der Vater der Christen, der Zerstörer unserer Götter, der durch seine Lehre viele bewegt, nicht zu opfern und anzubeten.
So schrien sie und verlangten von dem Asiarchen Philippus, er solle einen Löwen auf Polycarp loslassen. Der aber erklärte, das sei ihm nicht gestattet, weil die Tierhetzen beendigt seien. Da fanden sie es für gut, einstimmig zu schreien, Polycarp solle lebendig verbrannt werden.
Es musste ja auch das an seinem Kopfkissen ihm geoffenbarte Gesicht sich erfüllen. Er hatte dieses beim Gebete brennen gesehen und zu den Gläubigen, die bei ihm waren, hingewandt, die prophetischen Worte gesprochen: Ich muss lebendig verbrannt werden.
Das wurde schneller ausgeführt, als es erzählt werden kann.
Die Volksmassen trugen auf der Stelle aus den Werkstätten und Bädern Holz und Reisig zusammen. Die größten Dienste leisteten dabei bereitwilligst die Juden, wie sie es gewohnt sind. Als der Holzstoß errichtet war und man ihn auch annageln wollte, sagte er:
Lasst mich so, denn der mir verliehen hat, den Feuertod geduldig zu leiden, wird mir auch die Kraft geben, ohne die durch eure Nägel gebotene Sicherheit unbeweglich auf dem Scheiterhaufen auszuharren.
Die nagelten ihn also nicht an, banden ihn aber fest. Er aber blickte gen Himmel und sprach:
Herr, allmächtiger Gott, Vater deines geliebten und gesegneten Sohnes Jesus Christus, durch den wir Kenntnis von dir erlangt haben, Gott der Engel, der Mächte, der gesamten Schöpfung und der gesamten ganzen Schar der Gerechten, die vor deinem Angesicht leben, ich preise dich, dass du mich dieses Tages und dieser Stunde gewürdigt hast, teilzunehmen in der Gemeinschaft deiner Zeugen an dem Kelch deines Christus zur Auferstehung ins ewige Leben, nach Leib und Seele, in der Unvergänglichkeit des Heiligen Geistes. Unter diesen möchte ich heute von dir aufgenommen werden, als ein fettes und wohlgefälliges Opfer, so wie du, untrüglicher und wahrhafter Gott, mich dazu vorbereitest, wie du mir vorher verkündet und du bis jetzt erfüllt hast. Deswegen lobe ich dich auch für alles. Ich preise dich und verherrliche dich durch deinen ewigen und himmlischen hohen Priester Jesus Christus, deinen geliebten Sohn, durch den dir mit ihm und dem Heiligen Geist Ehre sei jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Als er das Amen ausgesprochen und sein Gebet vollendet hatte, zündeten die Heizer das Feuer an. Mächtig loderte die Flamme empor. Da schauten wir, denen diese Gnade gegeben war, denen es auch vorbehalten war, das Geschehene den anderen zu verkünden, ein Wunder. Denn das Feuer wölbte sich wie ein vom Winde geschwelltes Segel und umwallte so den Leib des Zeugen. Dieser aber stand in der Mitte nicht wie bratendes Fleisch, sondern wie Brot, das gebacken wird, oder wie Gold und Silber, das im Ofen geläutert wird.
Als endlich die Gottlosen sahen, dass sein Leib vom Feuer nicht könne verzehrt werden, befahlen sie dem Konfektor hinzutreten und ihm den Dolch in die Brust zu stoßen.
So viel über den seligen Polycarp, der die Philadelphia mit eingerechnet der 12. Blutzeuge zu Smyrna ist. Er war nicht nur ein ausgezeichneter Lehrer, sondern auch ein hervorragender Blutzeuge, dessen Zeugnis alle nachzuahmen begehren, da es nach Christi Evangelium geschah.
Ihr batet um eine eingehende Darstellung des Geschehenen. Wir haben es euch aber hierin nur der Hauptsache nach durch unseren Bruder Markion mitteilen lassen. Wenn ihr nun Kenntnis davon genommen habt, so sendet das Schreiben auch an die ferner wohnenden Brüder, damit auch sie den Herrn preisen, der unter seinen Dienern eine Auswahl trifft. Der selige Polycarp litt den Zeugentod am 2. des Monates Xanticus, am 23. Februar, an einem großen Schabbat um die 8. Stunde. Er wurde ergriffen von Herodes unter dem Oberpriester Philippus von Tralles, unter dem Prokonsulat des Statius Quadratus, unter der ewig währenden Herrschaft unseres Herrn Jesus Christus. Ihm sei Ruhm, Ehre, Herrlichkeit und ewiger Thron, von Geschlecht zu Geschlecht. Amen.
Sie begreifen nicht, dass wir Christus niemals verlassen werden. Der für das Heil aller, die auf Erden gerettet werden, gelitten, hat als ein Schuldloser für die Schuldigen, und dass wir auch keinen anderen anbeten können. Denn ihn beten wir an, weil er der Sohn Gottes ist. Polycarp. Ich möchte beten.